NDR Kultur. Das Gespräch.
Mit Jürgen Deppe. Zu Gast heute der Schriftsteller und spätestens seit seinem Weltbestseller Infanta 1990 vielfache Bestsellerautor Bodo Kirchhoff. Hallo, Herr Kirchhoff.
Guten Tag.
Wir wollen heute sprechen über Ihren neuen Roman Nahaufnahmen einer Frau, die sich entfernt, fast 600 Seiten stark, der dieser Tage bei DTV erscheint. Sie wagen sich damit auf ziemlich dünnes Eis, darüber wollen wir dann später auch nochmal sprechen. Einmal kurz ganz vorweg, worum es ungefähr geht. Ich will natürlich nicht allzu viel verraten, aber es geht um ein Paar, das sich vermutlich trennt. Therese Wieler, 68, genannt Tess, Psychologin, spezialisiert auf Autismus. Und Viktor Goll, genannt Vigo, etwas älter als sie, Gründer einer Denkfabrik für gesellschaftliche Wege zur Abrüstung und Ächtung von Gewalt. Sie bezeichnet ihn einmal als Berufsträumer, sich selbst als eine, die sich beruflich in Träume und Wünsche anderer versetzt hat. Zwei ziemlich engagierte Menschen, zwei ziemlich starke Menschen, die jetzt auseinandergehen. Reicht ihr Engagement nicht füreinander, Herr Kirchhoff?
Naja, das hat lange füreinander gereicht und reicht ja immer noch füreinander, weil Vigo, nachdem sich Therese von ihm getrennt hat, anfängt, von ihr zu erzählen. Und ohne ein Engagement macht man das nicht.
Vigo fragt einmal relativ früh auch im Roman, warum sollten wir uns denn eigentlich trennen? Wir wollten doch zusammen alt werden. Wäre das eigentlich der einzige Grund, überhaupt noch zusammen zu bleiben, zu sagen, alles wäre umsonst gewesen, was wir bisher miteinander verlebt haben, wir wollten doch zusammen alt werden?
Naja, es gibt zum Altwerden ja keine Alternative. Man kann ja nicht sagen, wir werden wieder jünger. Beide müssen alt werden. Die Frage ist, ob sie es zusammen wollen. Ob sie das zusammen ertragen oder ob es vielleicht sogar eine Chance ist. Und das wird sich, glaube ich, durch die Arbeit von Vigo, durch die Arbeit des Schreibens an Vigo am Ende herausstellen.
Verraten Sie jetzt schon, wer da eigentlich spricht? Ich wollte das eigentlich noch ein bisschen geheim halten, aber Sie deuten es gerade schon an.
Ja, für mich war es ganz entscheidend, dass ich einen Erzähler habe. Ich wollte sozusagen nicht als Autor selbst über eine Frau schreiben, sondern ich wollte ihren Mann über die Frau schreiben lassen, über seine Frau schreiben lassen, weil er immer noch derjenige ist, der sie am allerbesten kennt. Und natürlich ist das in gewisser Weise auch ein Kniff, aber gleichzeitig ist es eben auch so, dass ich als Autor meine Karten offenlege. Und darauf kam es mir ganz entscheidend an.
Habe ich da ein bisschen grob gelesen oder erfährt man das eigentlich erst ziemlich zu spät? Also mir ist es zumindest erst ziemlich spät klar geworden, dass es ganz offensichtlich...
Man erfährt es eigentlich relativ früh, aber ich schreibe es so, dass man geneigt ist, der Romanhandlung einfach zu folgen. Also dem zu folgen, was Vigo erzählt. Und wenn man dem folgt und wenn einen das wirklich interessiert, dann geht das andere etwas unter. Aber es wird eigentlich relativ früh gesagt.
Dann sage ich einfach mal als Kompliment, es hat mich so interessiert, dass ich das nicht wahrgenommen habe. Denn eigentlich verschwindet Vigo nach Mumbai, nach Indien, um dort an einem Buchprojekt zu schreiben, das erstmal nicht um seine Frau geht, sondern um Rüstungsprojekte. Er desertiert aus dem Leben, wie Tess das einmal nennt. Ist er da schon dabei, eigentlich über sich und Tess zu schreiben?
Nein, oder? Überhaupt nicht, sondern er startet mit einem völlig anderen Projekt. Er startet mit dem Projekt, ein Buch zu schreiben über eine Welt, die eines Morgens ohne eine einzige Waffe erwacht, also mit einem utopischen Projekt. Und es ist ja so, dass er erst im Laufe einer Geschichte, einer längeren Handlung, die rekonstruiert wird, erfolgt die Trennung, dass sich Therese von ihm trennt und erst danach schwenkt er um, lässt dieses Projekt fallen und schreibt stattdessen über seine Frau und über seine Ehe. Und zwar in dem Sinne, wie ein Autor einen Roman über eine Frau schreibt. Das war für mich ganz wesentlich. Es war für mich wesentlich, dass der Leser und die Leserin, dass sie vergessen, wer eigentlich der Erzähler ist, sondern einfach der Romanhandlung folgen, hin und wieder aber daran erinnert werden.
Er schreibt also dann offenbar Vigo sehr aus der Innenperspektive seiner Frau, die sich offenbar von ihm entfernt. Also Nahaufnahmen einer Frau, die sich entfernt. Wie kann er all diese Bedürfnisse, diese Sehnsüchte, diese Gedanken rekapitulieren, wo doch aber offensichtlich eine relativ große Entfremdung zwischen den beiden stattgefunden hat?
Naja, also einmal ist das eine sehr lange Ehe. Zum anderen ist es so, dass er die Schauplätze kennt. Er kennt sogar den Liebhaber, den sie in Mumbai gewinnt. Das ist ein Hotelier mit deutscher Mutter, bei dem er selber auch 10 Tage war. Er kann einfach sich in Therese aufgrund der langen Beziehung, die sie hatten, einfühlen, soweit das überhaupt möglich ist, dass sich ein Mann in eine Frau einfühlt. Dazu muss ich aber sagen, mir war es nur möglich, weil ich in einer fast täglichen Auseinandersetzung mit meiner eigenen Frau stand, die vieles bemängelt hat und die immer wieder mir zugesetzt hat und mir immer wieder, sagen wir mal, die Augen geöffnet hat für das, was eine Frau empfindet oder was sie nicht empfindet.
Denn, das muss man sagen, da schreibt Vigo, schreiben Sie bis hin ins Allerintimste über das, was Tess denkt, was Tess empfindet. Sie haben gerade schon die Affäre angedeutet, die Tess dann in Mumbai hat. Das sind Sehnsüchte, das sind Begierden. Haben Sie die abnehmen lassen von Ihrer Frau?
Ja, nein, also so ganz strikt ist das Verhältnis nicht. Meine Frau hat das gelesen und wenn ihr etwas gegen den Strich gegangen wäre, hätte sie es gesagt und sie hat es auch in vielen Fällen gesagt, abnehmen geht etwas zu weit. Aber es ist an manchen Stellen ein ganz wichtiges Korrigieren, also ein kurzes Heben der Hand, wo der Autor spürt, das könnte in die falsche Richtung gehen und dann nochmal neu ansetzt. Schreiben muss er es, da hilft ihm kein Gott.
Ich wollte erst am Ende darauf zu sprechen kommen, aber ich ziehe das jetzt vor. Also das ist das dünne Eis, das ich am Anfang angedeutet habe, dass ein Mann aus der Sicht einer Frau schreibt, ob das nun Vigo ist oder ob das sie sind. Und da gibt es beispielsweise auch eine Stelle, da treffen sich diese beiden, Vigo und Therese Tess, noch einmal in einem Hotelzimmer und verbringen eine Nacht miteinander, haben eindeutig nicht einvernehmlichen Sex miteinander. Sie wehrt sich anfangs auch noch, sagt deutlich Nein, lässt es dann aber einfach irgendwie geschehen. Das Ganze spielt eigentlich im Roman dann für meinen Geschmack, für mein Empfinden keine große Rolle mehr. Da ist doch eigentlich ein großer Aufschrei fällig, oder nicht?
Nein, dazu kennen Sie sich zu lange. Dieser Aufschrei wäre fällig, wenn Sie sich nicht kennen würden. Dann wäre er fällig. Dass sich Therese dann später, etwas später von ihm trennt, hat natürlich wesentlich auch damit zu tun. Aber es erfolgt nicht der sofortige Aufschrei, dazu kennen sie sich zu lange. Mir kam es darauf an, dass auch das von Vigo erzählt wird, als würde er einen Blick auf sich selbst als handelnde Person werfen, wie eben auch auf seine Frau, dass er auch diese Szene so ehrlich und so authentisch wie möglich erzählt. Darauf kam es mir sehr an.
Heißt aber ohne jegliches Schuldbewusstsein.
Natürlich, sonst würde, wissen Sie, wenn er Asche auf sein Haupt streuen würde, wäre das langweilig. Das ist nicht der Punkt, sondern er erzählt es so, wie es in seiner Erinnerung in dieser Nacht war. Und nur dadurch, glaube ich, entsteht auch die Dynamik, aus der heraus Therese sich schließlich von ihm trennt.
Haben Sie nicht auch ein bisschen Befürchtung, dass diese extrem männliche Sicht Ihnen gerade von weiblicher, vielleicht sogar auch feministischer Seite, harsche Kritik anbringen könnte?
Das ist keine extrem männliche Sicht, sondern ich glaube, das ist eine nüchterne Sicht auf die Dinge, wie sie waren. Ich heiße das ja nicht gut, mit keiner einzigen Silbe, sondern ich versuche nur zu erzählen, was in dieser Situation war. Und das ist ja keine sehr seltene Situation, dass es in einer Ehe unvernehmlichen Sex gibt. Das ist ja nun überhaupt nichts Seltenes. Oder dass der eine mehr will als der andere, ist auch, weiß Gott, nichts Seltenes. Und ich versuche das so ruhig wie möglich zu erzählen, aber ich bewerte es nicht. Sondern die Bewertung nimmt die Frau am Ende vor, indem sie sich trennt.
Misslingt Vigo dann womöglich sein Projekt, sich nämlich in seine Frau reinzuversetzen? Denn die nimmt es ja ganz anders wahr.
Natürlich nimmt sie es anders wahr, das wird aber auch ihre Wahrnehmung wird ja im Nachhinein auch miterzählt. Aber ich maße mir ja auf überhaupt nicht an. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, als Ich-Erzähler von einer Frau zu erzählen, niemals. Sondern es ist immer natürlich ein Mann, der erzählt, wie er sich das denkt und vorstellt. Das ist das Wesentliche an diesem Buch. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass er diese Frau so gut kennt und so viel von ihr weiß, dass vieles von dem, was er erzählt, glaube ich, auch mit ihren Empfindungen übereinstimmt.
Das heißt, jede Selbstkritik, die Tess im Grunde an sich übt, wenn sie beispielsweise darüber nachdenkt, dass sie zu viel denkt, dass ihr das Denken eigentlich die ganze Zeit im Wege steht, ist eine, wenn ich das jetzt richtig verstehe, doch einigermaßen verblümte Kritik von Vigo an ihr, also du denkst zu viel, du bist zu verkopft.
Nein, das ist eine Kritik an ihr selbst, die sie schon geäußert hat. Therese ist eine Intellektuelle, oder sagen wir mal anders, sie ist eine Frau, die aus einem eher kleinbürgerlichen, ländlichen Verhältnis in eine Stadt Frankfurt gekommen ist in den 70er Jahren und sich ganz schnell dort assimiliert hat und in dieses sehr damals sehr chaotische Geistesleben eingetaucht ist, die das auf der einen Seite genossen hat und auf der einen Seite viele Vorteile daraus gezogen hat, aber andererseits auch sieht, was das für eine Last ist und was das für eine, dieser Dauerzustand über alles nachzudenken einen auch einengt. Also sie ist da sehr gespalten und ich kenne selbst nicht wenige Frauen, denen das passiert ist, auch Männer, denen das passiert ist. Ich selbst bin jemand, der manchmal unglücklich ist über sein ständiges Nachdenken und der lieber, sagen wir mal, fünfe gerade sein lassen würde. Und so geht es Therese auch.
Sie findet, also Therese, wenn Sie gerade Ihren Lebensweg schon beschreiben, in Frankfurt dann einen Mentor, der ihr Professor ist, der ihr Lehrmeister im Grunde auch ist. Sie zitiert ihn auch immer mal wieder. Mit dem hat sie dann auch eine Affäre und kurioserweise in der Regel auf der Rückbank ihres Golfs.
Also Moment, ich muss gleich einwenden, sie sagt, es ist keine Affäre. Vigo hatte Affären, sie hatte eine Liebesgeschichte.
Okay.
Und die dauerte 3 Jahre. Sie begann allerdings auf der Rückbank ihres Golf, das stimmt.
Genau, in der Tiefgarage unter einer Plane. Das ist also für mich erstmal Prüderie pur, oder was ist das?
Prüderie ist das nicht, sondern es ist so, dass wenn man im Hauptbahnhof in der Tiefgarage ist und sich auf der Rückbank liebt, es angebracht ist, darüber eine Plane zu schieben und das nicht unter alle Augen zu tun. Also Prüderie ist das nicht, sondern es ist Vorsicht.
Aber es gibt in der Nähe
es ist aber gleichzeitig natürlich auch ein ungeheurer Akt, weil normalerweise machen das eher junge Leute, aber dass es Leute im Erwachsenenleben machen, noch dazu ein Professor für Linguistik, der dann auf die Idee kommt, diese Autoplane zu kaufen, das zeigt, dass das sozusagen eine Liebesgeschichte war, die an den Rand des Möglichen, die am gesellschaftlichen Rand stattfand. Das hat mich daran interessiert.
Aber es gibt bestimmt auch in der Nähe des Frankfurter Hauptbahnhofs andere Möglichkeiten.
Das ist richtig, aber genau das wollten sie nicht und sie wollten das Risiko gesehen zu werden verbringen und vielleicht war auch für beide das zunächst mal ein gewisses Abenteuer. Das blieb ja nicht dabei, das war nur der Anfang dieser Geschichte.
Sie haben gerade interveniert und haben gesagt, nee, das war nicht Affäre, das war Liebesbeziehung 3 Jahre lang. Die gleiche Frage, wo beginnt eigentlich eine Affäre, stellt sich dann nochmal in Mumbai, Sie haben es vorhin schon angedeutet, wo sie also dann auf den Besitzer dieses Guesthouses trifft, in dem sie absteigt, ein junger Inder mit deutschen Wurzeln, deutlich jünger als sie und da beginnt, ja, sich was zu entspinnen.
Affäre, da beginnt, Liebesbeziehung? Ja, da beginnt sicherlich eine Affäre, die aber sich, sagen wir mal, am Rande einer Liebesgeschichte bewegt, aber nicht in die am Rande bewegt. Ich möchte das selber oder kann das selber auch gar nicht so gut beurteilen. Aber es ist eine Geschichte, von der Therese sehr bald spürt, dass sie letztlich keine Zukunft hat. Ja, weil sie, natürlich spürt sie auch, dass das mehr sein würde als eine Affäre. Das spürt sie auch. Und ich glaube, das ist der Moment, wo sie merkt, dass es besser ist, sich zurückzuziehen, obwohl sie sich am Anfang auch sehr hineingeworfen hat. Was sie dann wieder nach Hause bringt, ist ja eine Todesnachricht. Das darf man auch nicht vergessen.
Sie bezeichnet sich bei dieser, wie immer man das nennen will, kurzzeitigen Liebesbeziehung, Affäre, wie auch immer, als teilnehmende Beobachterin. Das kennt sie natürlich aus ihrem fachlichen Zusammenhang als Psychologin. Teilnehmende Beobachterin. Ist sie das womöglich auch über diese Affäre hinaus? Denn sie beobachtet ja sich und Vigo und das ganze Leben sehr und denkt drüber nach, ohne wirklich aktiv zu werden, oder?
Das stimmt nicht ganz. Also das ist natürlich eine Position in ihrem Leben, das ist völlig richtig. Aber es gibt immer wieder die Momente, wo sie über dieses teilnehmende Beobachten hinaus in etwas hineingezogen wird, wo sie dann im Grunde genommen, so wie wir alle, wenn wir in eine Liebesgeschichte geraten, nicht mehr den Überblick hat. Ja? Wo sie dann ein Stück weit nicht mehr Subjekt ist, sondern auch Objekt ist, das ist jeder, der liebt.
Es gibt diesen Begriff der Beziehungsarbeit. Den sollte sie mit Vigo möglicherweise vollbringen, später in Indien wahrscheinlich eher nicht. Sie arbeitet sehr viel, Vigo arbeitet auch sehr viel, sie sind aber in den Bereichen auf ganz verschiedenen Planeten unterwegs. Scheitert diese Beziehungsarbeit dann womöglich daran, dass sie doch wirklich so wenig Kontakt miteinander haben?
ich weiß nicht, ob Sie in diese Beziehungsarbeit eingetreten sind. Sie haben einen Alltag, dieser Alltag hat sich ein Stück verbraucht. Man darf aber auch nicht vergessen, dass Sie eine gemeinsame Tochter haben, die erwachsen ist, die in London lebt, die in einer Bank arbeitet, die gut verdient und die aber, sagen wir mal, in ihrer Arbeit leicht autistische Züge hat, also sagen wir mal, die sehr abgekapselt arbeitet und die ja nachher, und das ist ein ganz entscheidender Punkt in diesem Buch, die Eltern wieder zusammenbringt, indem sie beide nach London ruft, ohne zu sagen warum, und ihnen dann einen Verlobten präsentiert, mit dem beide überhaupt nicht gerechnet haben. Das ist eine Sache, die von außen plötzlich in beide Lebensgeschichten hineinkommt und die nochmal ganz viel verändert, finde ich.
Was ja auch einigermaßen schief geht. Also nicht nur, was Sie sagen, dass dieses Elternpaar Schwierigkeiten also mit dem möglichen Schwiegersohn dann hat. Denn der ist zu einem Überfluss also ein ziemlich hohes Tier bei der Bundeswehr. Und das, wo doch also Vigo ein Friedensaktivist ist, eine Denkfabrik betreibt, die sich genau im Grunde mit dem Gegenteil beschäftigt. Da prallen zwei Welten aufeinander. Und so kann das Ganze überhaupt nicht gut gehen. Und auch zwischen Vigo und Tess geht das nicht gut. Das kulminiert da eigentlich in der Londoner Katastrophe.
Das ist richtig, ja. Und sie fliegt dann auch wieder zurück nach Mumbai und macht noch einen Versuch mit ihrer Geschichte mit dem Inder. Für mich war sozusagen diese ganze London-Episode ein Katapult für sie. Einmal natürlich durch das, was sie mit Vigo in der einen Nacht erlebt hat, aber auch gleichzeitig durch die Begegnung mit ihrer Tochter und deren Verlobten. Also das hat diese katapulthafte Wirkung für sie, ja.
Jetzt verraten wir doch sehr viel über Ihren Roman, obwohl wir doch eigentlich gar nicht so viel, wie man heutzutage sagt, spoilern wollten. Die Leute sollen ja bitte Ihren Roman noch lesen. Ich möchte Sie noch mit einem Zitat konfrontieren, wo ich nämlich vorhin schon einmal bei der Beziehungsarbeit war. Da sagt nämlich, ja, Vigo, Tess, wie auch immer, das können Sie jetzt entscheiden, wer das gesagt hat, auf jeden Fall miteinander zu schlafen, ist eine Arbeit am anderen und an sich selbst, eine, die gelingen oder misslingen kann, die Arbeit von zwei Beteiligten, in dem Fall eine Frau, ihr Herz, ein Helfer, ihr Denken, ein Gegner.
Das hat Therese gesagt.
Schlafen ist eine Arbeit am anderen.
An sich und am anderen, ja. Es ist eine Arbeit auch, ja. Natürlich ist es auch ein Vergnügen, aber dieser Arbeits, sagen wir mal, ich habe natürlich mein Augenmerk auf diesen Arbeitsteil gerichtet. Das andere, da kann man sich irgendwie Filme angucken, das interessiert mich nicht so. Mein Blick war auf diesen mühsamen Teil gerichtet.
Ihr Herz ein Helfer, ihr Denken ein Gegner.
Ja.
Steht sie sich denkend im Weg selbst?
Ich denke, dass zu viel Denken in der Sexualität, zumindest in der praktischen Sexualität im Weg steht, ja.
Das Denken spielt ganz oft, also ich habe mir sehr viele Notizen gemacht, sehr viele Zitate rausgeschrieben aus Ihrem Buch und stelle fest, also wahrscheinlich müsste man mal zählen, wie oft das Wort Denken in diesem Roman vorkommt und wie oft es dann einem von den beiden im Wege steht. Steht es uns insgesamt im Wege? Steht
also das, ich muss zunächst mal sagen, mir ging es wirklich ganz stark darum, über eine denkende Frau und deren Geistesgeschichte zu schreiben. Ja, wie ist sie zum Denken gekommen? Was bedeutet das Denken für sie? Wissen Sie, das sind ja Sachen, die man sonst immer nur Männern anhängt oder meistens jedenfalls schreiben Männer über denkende Männer. Das hat mich nicht so interessiert. Und ich glaube, dass dieser Moment, wo das Denken zur Last wird und im Wege steht, dass ich das über Therese besser erzählen konnte, als wenn ich es über einen Mann erzählt hätte, ja. Und das hängt eben damit zusammen, dass sie auf der einen Seite ihren Gefühlen wirklich nachgeben will und viel davon hält und auch viel über Gefühle weiß. Und wenn dieses Wissen aber zum reinen Denken wird, dann kann es auch zum Hindernis werden, ja.
Stehen da, ich sag mal, einen Schritt zurückgetreten, sich das Apollinische und Dionysische geben?
Ja, natürlich kann man das auch auf diese Begriffe bringen, ja, das geht, ja.
Also das Vernunftmäßige gegen das?
Ja, das ist ja nichts Neues, sondern mir, wissen Sie, in den Romanen gibt es selten etwas Neues, sondern es kann nur unter den veränderten Umständen anders erzählt werden. Und ich bringe eben die Umstände, in denen wir leben heute und unsere Zeit in dieses Buch hinein und versuche die grundlegenden Dinge, die mich interessieren im Verhältnis zwischen Mann und Frau oder was Liebe betrifft, im Zusammenhang mit den Umständen der Welt und unseres jetzt Zeitgeschehens zusammenzubringen, ja.
Und dann thematisieren Sie zudem, und ich sag mal, da sind Sie natürlich selbst auch als Person, Sie als Bodo Kirchhoff, Sie als Schriftsteller, wahrscheinlich auch ein bisschen mit gemeint, immer auch wieder die Suche nach einer Sprache für Liebe, für Sexualität.
Das ist richtig. Das ist mein ganzes Schreibleben, habe ich nach einer Sprache der Sexualität gesucht. Und Sprache der Liebe, sagen wir mal, das haben auch andere. Natürlich hängt das damit zusammen, ja. Aber ich habe schon nach einer Sprache gesucht, die die körperlichen Prozesse zwischen Menschen so wiedergibt, dass sie sich von dem Gefühlsprozesse nicht zu weit entfernt, dass sie das miterzählt, ja. Es gibt eine Stelle, wo der Inder Rana Therese streichelt oder wo sie sich an dieses Streicheln beziehungsweise erinnert und das Gefühl hat, das macht sie auf einer Taxifahrt, nachdem sie mit ihm zusammen war, wo sie das Gefühl hat im Nachhinein, dass er bei ihr nicht das, was sie alles schon erlebt hat, mit anderen versucht hat, wegzustreicheln, sondern es in sein Streicheln mit einbezogen hat. Das ist zum Beispiel so eine Stelle.
Ich möchte Sie mit einer anderen Stelle konfrontieren. Da wird Tess angesprochen, sie sei eine, Zitat, die Ertrinkende in einem Meer aus Sprache mit Sprache über Wasser halten will. Ist das eine Jobbeschreibung Ihrerseits?
Nein, ich bin ja kein Therapeut. Es ist natürlich auch eine Arbeitsbeschreibung, auch eine Arbeitsbeschreibung des Schriftstellers. Ich habe aber keine Rettungsfantasien in Bezug auf meine Leserinnen oder Leser, sondern ich habe in erster Linie den Wunsch, dass das, was ich schreibe, von der ersten bis zur letzten Seite gelesen wird und dass es eine Nachwirkung hat, dass es vielleicht das ein oder andere Gespräch in Gang setzt und vielleicht auch innerhalb von Ehen oder von Beziehungen Gespräche in Gang setzt. Mehr ist nicht möglich und wenn das geschieht, dann wäre ich schon sehr zufrieden.
Und zwar in Druckreife. Also das sage ich extra mit diesem Begriff, weil Tess sagt einmal von sich, oder Vigo sagt über Tess, also da sind wir jetzt in diesem Erzählsystem, dass sie angesichts des Elends in der Welt eher zum Stammeln neige, während er zur Druckreife tendiere. Sind Sie eher der Druckreife? Suchen Sie die Druckreife?
Ja und nein. Also ich misstraue meiner eigenen Druckreife eher. Sagen wir mal so, ich schreibe schon fast 50 Jahre und veröffentliche, glaube ich, seit 46, also sehr lange schon. Und ich weiß, wie man schreibt und ich mache ja auch mit meiner Frau seit, glaube ich, 23 Jahren Schreibseminare in unserem Haus am Gardasee. Und ich misstraue aber meinen Möglichkeiten und ich misstraue auch meiner Druckreife und versuche immer wieder von etwas zu erzählen, das mich irgendwie schreibend an Grenzen bringt, wo ich keine Vorerfahrung habe und wo ich, sagen wir mal, auch scheitern könnte. Und nun muss man auch dazu sagen, ein solcher Roman, auch wenn er lang ist, hat 5, 6 Fassungen, ja. Und die erste Fassung, die möchte man niemandem zeigen und auch schon auch die dritte noch nicht, ja. Also das ist ein langsames Herantasten. Und natürlich in der letzten Fassung oder wenn ich die Fahnen durchsehe, da gibt es schon diesen Wunsch, dass etwas fertig ist oder wenn Sie so wollen, fehlerfrei ist. Aber das ist trotzdem eine Illusion. Wenn ich jetzt wieder in das Buch hineinschaue, dann fallen mir noch alle möglichen Stellen auf, wo man etwas ändern kann. Man endet ein Buch an einem Punkt, wo man sagt, so das ist das, was ich im Moment kann, mehr kann ich nicht. Und es kann gut sein, dass man in einem halben Jahr die Dinge wieder anders sieht. Aber insgesamt steckt dahinter ein gewisses Misstrauen gegenüber meinen eigenen Fertigkeiten.
Es gibt auch eine Stelle, da heißt es einmal, sehr zum Schluss, dass Vigo Tess fragt, was soll ich tun? Und Tess sagt, einmal von dir absehen. Nee. Finden Sie sich darin auch wieder?
Ja, darin finde ich mich sehr wieder. Das ist auch etwas, was ich, sagen wir mal, in ähnlicher Form schon gehört habe. Und natürlich ist sein Erzählen von ihr schon ein Bemühen, von sich abzusehen, indem er überwiegend, wirklich überwiegend von ihr erzählt und nicht von sich selbst.
Abschließend, Herr Kirchhoff, die Frage, ist das ein Männerbuch?
Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, das ist ein von einem Mann geschriebenes Buch, von dem ich mir zwar wünschen würde, dass es Männer lesen, von dem ich aber glaube, dass weit mehr Frauen es verstehen.
Aber es ist auch Das ist Ihre Erzählkonstruktion, von einem Mann erzählt. Also nicht nur von Ihnen als Schriftsteller, sondern Sie nehmen auch den Erzähler.
Ja, natürlich. Der Punkt ist doch der, ich kann mich nicht sozusagen selbst verwandeln. Ich kann nicht sagen, ich bin jetzt eine Frau und schreibe über eine Frau. Das geht nicht. Ich werde immer als Mann schreiben. Da können Sie machen, was Sie wollen. Das geht nicht anders. Ich kann nur eines machen, ich kann mich ein Stück verbergen hinter einer Figur und kann diese Figur über seine Frau erzählen lassen, von ihr schreiben lassen oder sie so zu einer Romanfigur machen und sich selbst auch. Also ich kann nur auf diesem Wege eine Distanz herstellen und, sagen wir mal, eine gewisse Objektivierung herstellen und dadurch dieses männliche Prinzip abschwächen. Mir ging es darum, durch die Objektivierung das rein männliche Erzählprinzip so klein zu halten wie möglich.
Bodo Kirchhoff war das. Sein neuer Roman Nahaufnahmen einer Frau, die sich entfernt, erscheint bei DTV, umfasst 576 Seiten und kostet 28 Euro. Herr Kirchhoff, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Mein Name ist Jürgen Deppe.
NDR Kultur.